Thorsten gesteht, dass er von den Entwicklungen in der Modelszene vollkommen überfordert ist.
Als mehr oder weniger Unwissender muss ich einfach gestehen, wenn man mir ein AI-Model und ein echtes Model heute zeigt, also ich kann die nicht mehr unterscheiden.
Markus hingegen scheint weiterhin den Überblick zu haben.
Da geht es jetzt nicht um eine Naomi Campbell oder eine Kate Moss, die ikonisch auch Teil der Popkultur sind.
Und Hannah erweist sich als Meisterin der Dialektik, indem sie Einverständnis mit einem ihrer Mitdiskutanten antäuscht.
Ich sehe gleichermaßen aber auch deine Vorbehalte, Markus.
Ich habe die große Freude, in unser erstes Thema einführen zu können. Überschrift: Vergleichende Werbung. Anlass: ein Verkaufsprospekt von Lidl, kürzlich erschienen, und in diesem Verkaufsprospekt fand sich eine Seite, in der sich Lidl direkt mit IKEA anlegte. Überschrift: unschlagbar im Preis. Lidl listete dort drei Produkte auf, und zwar Einrichtungsgegenstände, über deren Ästhetik man durchaus streiten kann. Es ging um eine hängende Garderobe, einen Garderobenständer und eine Schuhbank von Lidl. Daneben waren die gleichen Produkte von IKEA aufgelistet, und neben diesen Produkten standen jeweils Preise, und die Preise von Lidl waren deutlich günstiger. Zum Beispiel kostete die Schuhbank bei IKEA 79,99 und bei Lidl 49,99 €. Das Interessante daran ist, IKEA hat unmittelbar reagiert und diese drei Produkte wiederum aufgelistet mit deutlich niedrigeren Preisen. Jetzt kostete bei IKEA die Schuhbank nur noch 34 €. In den sozialen Medien wird, so kann man das formulieren, IKEA von sehr, sehr vielen Menschen, auch Marketing-Expertinnen und Expertinnen, dafür abgefeiert, wie cool man doch hier reagiert hätte. Meine Frage an euch angesichts dieses Beispiels: ist vergleichende Werbung überhaupt sinnvoll? Und ganz konkret, hat Lidl das Spiel gewonnen oder gewinnt IKEA das Spiel?
Wie du das eingeführt hast, Thorsten, vergleichende Werbung als Oberkategorie finde ich immer relativ spannend. Man findet sie nicht unbedingt häufig, vor allen Dingen in Europa, weil es da auch ein paar besondere rechtliche Rahmenbedingungen gibt. In den Vereinigten Staaten ist es ein bisschen üblicher. Man gedenke an den großen Cola-Krieg in den 80er, 90er Jahren zwischen Pepsi und Coke, die sich da gegenseitig behackt haben und sich gegenseitig hochgenommen haben. By the way, die Veränderungen waren eigentlich nur, die Marketingbudgets stiegen, die Marktanteile blieben relativ gleich. Ich habe immer so ein bisschen das Problem damit, mit wem vergleiche ich mich und was bringt mir das auch als der da anfängt mit dem Vergleichen. Und gerade wenn ich mir das jetzt bei Lidl angucke, dann ist Lidl als ein Discounter natürlich darauf aus, zu zeigen, dass ihre Qualität oder das, was sie anbieten können, mit dem, was der Markt bietet, also Stichwort Point of Parity, das können wir auch, aber eben billiger, einen unheimlich großen Vorteil hat, dieses Spiel auch zu spielen und sich immer wieder in den Vergleich reinzubringen. Da denke ich, dass Lidl, die machen das ja nicht erst seit heute, den großen Vorteil spielen kann und sagen kann: hier, wir haben einen niedrigen Preis, aber wir bieten dir eigentlich genau dasselbe, was der Marktstandard eigentlich bieten kann. Und damit passt das gut in die Reihung, wie das Lidl auch immer wieder gerne darstellt. Ich tue mich schwer mit der Reaktion von IKEA, wenn ich ganz ehrlich bin, weil zu sagen, wir können dann auch den niedrigen Preis, ist etwas, was wir über Jahre im Einzelhandel gehört haben. Jeder Einzelhändler muss mit den Discounterpreisen mitziehen. Und wir wissen, in was das geendet hat in den 90er, 2000er Jahre, dass fast jeder Anbieter quasi nur noch über den Preis geredet hat und dem Kunden dazu zu erzogen hat, zu sagen, das geht auch immer billiger und Qualität kriegen wir sowieso, also brauchen wir auf Qualität nicht mehr achten. Ich glaube, gerade bei IKEA, die ja eigentlich nicht in dem Sinne über billig reden, sondern über Kreativität, über gute Einrichtungen zu einem guten Preis, also eigentlich eine klassische Markenartikelstrategie, genau in so ein Fahrwasser geraten können, dass sie sowohl billiger als auch besser sein wollen. Und da tue ich mich schwer. Aus meiner Sicht ist der Gewinner Lidl, weil sie ihr Argument wieder mal gebracht haben. Und ob die Reaktion jetzt von IKEA die richtige war, ich hätte vielleicht eher gesagt, ja, wir haben auch 3000 andere Artikel, die kreativ sind und dein Haus beschönen. Du musst nicht nur den Kleiderhaken von Lidl kaufen, sondern komm zu uns, da kriegst du die Auswahl.
Du hast es gesagt, Markus, Lidl setzt immer wieder vergleichende Werbung an. Wir hatten ja in den vergangenen Jahren schon diverse Aktionen und Kommunikationsmaßnahmen gegen Aldi, Rewe, Edeka, Penny und Co. Und ich sehe das auf auf so eine sehr kalauernde Art und Weise. Es ist doch relativ plump in der Kommunikation. Und dementsprechend finde ich die Reaktion von IKEA im Rahmen der Möglichkeiten gut, weil doch so ein humorvoller Aspekt dahinter ist. Ich sehe gleichermaßen aber auch deine Vorbehalte, Markus, dass eben IKEA sich damit selber untergräbt und das Vertrauen schon ein Stück weit verspielt. Dennoch finde ich eben diese humorvollere Art und Weise gut. Und das knüpft eben auch an das an, was du gesagt hast, Markus. In den USA ist ja vergleichende Werbung schon deutlich unterhaltsamer und deutlich cooler umgesetzt als hierzulande. Und ich finde, da gibt es wunderbare Beispiele, also Coca-Cola und Pepsi, die wirklich unterhaltsam gestaltet sind, aber auch McDonald's, Burger King, BMW und Mercedes. Wenn das auf so eine Art und Weise passiert, dass es dann doch eben der Marke ein gewisses Profil gibt, dann finde ich vergleichende Werbung grundsätzlich nicht schlecht, aber auf plumpe Art und Weise einfach nur über den Preis habe ich meine Vorbehalte.
Das, was ihr beide ansprecht, USA versus deutschsprachiger Raum, man spürt schon, dass bis 2000 vergleichende Werbung zumindest in Deutschland verboten war. Mein Eindruck ist, obwohl das ja jetzt 24 Jahre her ist, so richtig erfahren sind deutsche Werberinnen und Werber immer noch nicht mit vergleichender Werbung. Im Kern spielt das doch immer über den Preis. Man zeigt Leistungen, Produkte, die gleichwertig sind, müssen sie auch sein, sonst dürfte man gar nicht vergleichen. Und dann zeigt man halt, dafür wollen wir halt weniger Geld haben. Die USA-Beispiele, die ihr genannt habt, Pepsi und Burger King, die gehen ja nicht über den Preis, sondern die argumentieren im Regelfall in humorvoller, origineller Weise über Leistung. Burger King spielt typischerweise damit, dass deren Whopper größer ist als der sogenannte Big Mac oder dass der Whopper flammengegrillt ist und das bei McDonald's anders aussieht. Und wenn man an die, so kann man ja sagen, legendären Pepsi-Spots denkt, dann spielen die ja auch mit der Begehrlichkeit der Marke für eine andere Generation, die smarter ist als der Standard-Cola-Nutzer. Das ist schon ein massiver Unterschied. Und hier würde ich behaupten, haben wir im deutschsprachigen Raum Entwicklungsbedarf. Es sieht anders in der Schweiz aus. Da haben wir schon immer auch gute vergleichende Werbung gehabt, durchaus auch preisorientiert, aber viel origineller umgesetzt. Wenn wir zum Beispiel an die Migros denken, die ja auch im Moment eine Kampagne fährt, um wieder zu zeigen, dass es bei der Migros die Migros-Handelsmarken gibt, die mit Nivea, mit Toblerone oder anderen Markenartikeln von der Qualität her gleichzusetzen sind, aber wesentlich günstiger. Also ich richtig gemacht, finde vergleichende Werbung sehr gut, informiert den Konsumenten, die Konsumentin darüber, dass es andere spannende Produkte gibt. Auch noch mein Wort zu dem Thema, ist Lidl oder ist IKEA der Gewinner, die Gewinnerin? Ja, man möchte ja irgendwie schon sagen Win-Win, aber ich sehe es nicht. IKEA gewinnt nichts und Lidl gewinnt eine Menge. Weil Lidl zeigt nicht nur, dass man Discounter ist, immer mit dem Preis operieren kann. Lidl ist es auch wichtig zu zeigen, dass man überhaupt in dieser Produktkategorie unterwegs ist. Und dann nimmt man sich halt den Stärksten. Das ist sowieso das wichtigste Ingredienz bei vergleichender Werbung. Es ist nur etwas für Herausforderer, die irgendwo hinwollen, wo schon jemand dick und breit im Markt rumsitzt.
Man will sich auf Augenhöhe hieven und dann in den Ring steigen und zeigen, dass man auf einer gewissen Ebene was reißen kann. Das Thema, was ich heute mitbringe, ist in den letzten Wochen durch die Posteen marschiert. Von großem Aufruhr bis zu hochgezogenen Augenbrauen habe ich im Umfeld fast jegliche Reaktionen mitgekriegt und möchte mit euch gerne diskutieren, was Mango verkündet hat beziehungsweise auch schon umgesetzt hat in seiner neuesten Kollektion für Jugendliche, für Teenager, indem sie zum ersten Mal in der Kommunikation und in der Werbemittelgestaltung und in der Anzeigengestaltung auf ein klassisches Model verzichtet haben und das durch eine KI-generierte Person oder durch KI-generierte Models ersetzt haben. Mango, ein spanischer Bekleidungskonzern, vertikal integriert, ähnlich wie Zara, der Umsatz von circa 3 Milliarden Euro pro Jahr einfährt, innerhalb der Modeindustrie anerkannt seit Jahrzehnten als einer der Major Player, wenn es um Bekleidung und Kollektionen in einem gewissen, so to say, spanischen Stil geht. Sehr erfolgreich über Jahre mit den eigenen Filialen und in den letzten Monaten auch immer wieder aufgetaucht mit neuen Kollektionsansätzen, mit Kollaborationen, die sehr erfolgreich waren. Mango meldet auf der eigenen Webpage, dass sie sich als technologischer Vorreiter in der Modeindustrie auf die Fahne geschrieben haben, diese Innovationen zu nutzen und damit nicht nur Effizienzvorteile zu erreichen, sondern auch wirklich einen Nutzen für für den Kunden zu generieren. Und sie haben in dieser neuesten Kampagne als erstes die Kollektionsteile fotografiert und damit dann eine KI gefüttert, um damit auf KI-generierte Models diese Bekleidung draufzuspielen und damit die Werbesujets zu gestalten. Ich finde, das ist auf der einen Seite eine spannende Entwicklung, weil in der Bekleidungsindustrie diese Shootings, die dahinter stehen und die richtige Darstellung der Kleidung auf den Models ein maßgeblicher Anteil des Kommunikationsbudgets. Man bedenke, wenn man nach Südafrika im Winter fährt, findet man kaum noch einen Strand, wo nicht irgendeiner steht und irgendwelche Klamotten in der Sonne schießt für die nächste Sommerkollektion. Also da sind relativ hohe Ausgaben dahinter. Und zugleich auch eine eingeschränkte Gestaltungsmöglichkeit. Da kann ich hinterher Photoshoppen und dran rumbasteln und ein Foto noch weiter nach oben tweaken, um dann eine Qualität rauszukriegen. Aber das kostet Zeit. Das ist für mich eine Brille auf das Ganze. Also Stichwort Effizienzvorteile beziehungsweise Möglichkeiten, auch eine einheitliche Gestaltung, eine kohärente Sprache in den Bildern zu erreichen, ohne dabei auf einen kreativen Fotografen zählen zu müssen. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dahinter steht eine gesamte Industrie, das ist die Model-Industrie, die also auch nicht unwesentlich Menschen zu Lohn und Brot verhilft. Und als dritte Komponente, wie wahr ist dann wirklich die Kleidung an diesem KI-generierten Model? Und da kann man dann gut auch diskutieren, ist das nicht etwas, was dann vielleicht den potenziellen Träger unter Druck setzt, bestimmten Dingen zu folgen, die gar nicht in der realen Welt vorhanden sind. Wie schätzt ihr das ein? KI-generierte Models in der Bekleidungsindustrie? Ein Weg, den man unbedingt verfolgen sollte oder verdammen sollte?
Diese Branche ist jetzt eine von vielen Branchen, die von AI ergriffen wird. Wir haben es ja genauso gesehen bei den Schauspielern, bei Agenturen, bei Musikern etc. Und das findet ja immer auf dieser Ebene statt, wo eben AI gut die Leistung ersetzen kann, die vorher von Menschen kam. Und das sind nicht die Spitzenleistungen, sowohl nicht in der Kreation von Markenkommunikation als auch in der Kreation von Musik, als eben auch im Schauspiel etc. Das findet jetzt auf einer anderen Ebene statt. Und ich glaube, das ist schon hinsichtlich Effizienzvorteilen, du hast es angesprochen, gar nicht so schlecht. Und auch, ich selber habe es gesehen in Kapstadt, die Strände, es ist schon absurd Anfang des Jahres, wie dort überall geshootet wird. Und das ist sicherlich ein Vorteil, dass man jetzt diese Effizienzgewinne erzielen kann. Vor allem, wenn man gar nicht nur an Kampagnen denkt, sondern auch an Webshops etc., wo es ja immer mehr darum geht, wie man die Kleidung, die Produkte präsentiert. Und ich glaube, das ist ein super Weg, um hier diese Kohärenz zu schaffen, um einheitliches Design zu schaffen, um die Produkte gut darzustellen. Und ich glaube, da liegen große Vorteile auch für kleinere Labels, für kleinere Händler und das ist sicherlich als positiv anzusehen. Diese Kohärenz und die Gleichheit zielt natürlich auf der anderen Seite auch auf die Schönheitsideale ab. Und da sehe ich schon eine gewisse Gefahr, zum einen für Mango in der Differenzierung. Also es ist ja doch auf eine gewisse Art und Weise relativ austauschbar, diese Models, die geschaffen wurden. Und auf der anderen Seite dann eben auch im Schönheitsideal. Und ich finde diese Bewegung weg von Diversity, andere Körperideale etc. hin zum absoluten Schönheitsideal, was eigentlich kaum menschlich zu erreichen ist, schon in gewisser Weise kritisch, vor allem wenn die Zielgruppe Teenager sind und nicht erwachsene Menschen. Und da muss man sicherlich drauf schauen und sagen, ist das so sinnvoll oder hätte man das nicht auch in gewisser Weise anders angehen können? Andererseits ist natürlich die Modelbranche schon immer schwierig gewesen und Mango wurde selbst in diesem Jahr noch abgemahnt von der britischen Aufsichtsbehörde für ein unverantwortlich, ungesund, dünnes Model, was sie hier eingesetzt haben. Also auch auf dieser Ebene findet ja vieles statt, was nicht unbedingt gut ist. Aber ob das jetzt der richtige Weg ist, mit AI weiterzumachen, wo man mit Menschen aufgehört hat, fraglich.
Erstens, wenn man jetzt rein betriebswirtschaftlich auf das Thema sieht, dann ist ein Modeunternehmen natürlich eines, für das Effizienz und ich würde sagen auch Effektivitätsgewinne beim Einsatz von AI eindeutig da sind. Zweiter Punkt ist aber, wenn wir jetzt diesen konkreten Fall nehmen, Markus hat abgestellt vor allem auf den Einsatz von Models. Hanna, du hast es auch aufgegriffen, aber den Bogen schon ein bisschen weiter geschlagen. Und wenn ich die Mango AI-Strategie richtig verstanden habe, spielt ja noch ein wesentliches Element rein, dass man Daten von Kundinnen sammeln will, um denen dann auch maßgeschneidertere Angebote zu machen. Zum einen sicherlich interessant, weiter personalisieren, noch tiefer individualisieren. Auf der anderen Seite reißt das die Grundproblematik auf, Daten zur Verfügung stellen, Privacy etc. macht das von dir angesprochene Problem noch größer. Hanna, Auf der anderen Seite aber schafft es doch Lösungen, die von Kunden und Kunden halt geschätzt werden.
Aber das ist für mich genau der Punkt, um den es geht. Hier geht es um Skalenerträge und hier geht es um Potenziale, die man nutzen kann, um wirklich auch die Flexibilität wieder zu steigern. Wenn du daran denkst, dass diese vertikalen Unternehmen extrem darauf angewiesen sind, schnell und umfassend die Märkte zu erschließen, dann haben sie natürlich jetzt hier einen Geschwindigkeitsvorteil, den sie auch ausspielen können, wenn das mit der KI mal so funktioniert. Ich finde deinen Schluss zur Hyperpersonalisierung spannend, Thorsten, und ich glaube auch, dass das eben nichts ist, was nur an einer Stelle ansetzt in den Unternehmen. Nur was man in den letzten Monaten ja bei den vielen KI-Anwendungen immer wieder gelernt hat, ist, dass die weniger breit sind, als vielmehr sehr spezifisch sind und sehr viel mehr in die Tiefe gehen, um überhaupt eine Anwendung zu sein. Einfach nur mal die Idee aufgenommen. Ich schaffe es, ohne jegliche weitere Kontrolle, eine Gesamtkampagne so auszurollen, dass die CI stimmt, dass der Schatten stimmt, dass die Bilder überall gleich geschnitten sind und das Ganze so ausgesteuert werden kann, ohne dass in jedem Land noch einer mal zwei Tage drüber gucken muss, wie die Copies sitzen, da hast du einen riesen Effizienzvorteil. Und der ist einer, den spielt Mango gar nicht mal so nach vorne aus, weil die Meldung, wir können jetzt hier alle CI-mäßig standardisiert ausspielen, die holt keinen hinterm Ofen vor. Aber da sehe ich die großen Potenziale für globale Unternehmen oder auch für Unternehmen, die viel komplexe Mehrsprachigkeit haben. Und ich glaube, dass das eine Geschichte ist, wo wir wirklich drauf gucken müssen, dass solche Effizienzvorteile gar nicht mal nach vorne unbedingt gespielt werden müssen. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich das mit einem ersten Model erstmal alles abfotografiere und dadurch durchdekliniere. Und by the way, das ist ja beileibe nicht das erste KI-generierte Model, ne? Die Michaela Sosa, der folgen 2,5 Millionen Menschen auf Instagram.
Absolute Effizienzgewinne, bin ich bei dir, aber auf der anderen Seite halt auch absolute Austauschbarkeit. Groß differenzieren tut das eben nicht. Ich finde es gut, dass man sagt, man fährt diese breite AI-Strategie auch mit Personalisierung etc., den anderen Plattformen, Kundenservice etc. Absolut. Nur wenn es dann wirklich darum geht, die Marke nach außen zu tragen und wenn es darum geht, in gewisser Weise kulturprägend zu sein, weil es Mode ein Teil der Kultur ist, da bleibt die Kritik offen, gerade wenn ich eben diesen Weg fahre und auf diese absoluten Ideale einzahle, die eigentlich kaum zu erreichen sind.
Als mehr oder weniger Unwissender der Model-Szene muss ich einfach gestehen, wenn man mir ein AI-Model und ein echtes Model heute zeigt, also ich kann die nicht mehr unterscheiden.
Aber da gibt es viele Marken, die auch immer noch den Diversitätsweg wählen und sich ganz, ganz klar differenzieren und nicht auf diese Austauschbarkeit gehen, sondern charaktervolle Personen auswählen. Also gerade in den absoluten Spitzen, wo Models gewählt werden, weil sie ebenfalls Teil der Popkultur sind, Reichweite haben, Image haben, würde ich schon klare Differenzierung sehen.
Genau das ist es hier, was man nicht erreichen will. Es geht nicht um das Ikonische in dem Fall, sondern eine Mango und eine Zara haben 15 bis 16 Kollektionen im Jahr, die sie fotografieren müssen und von denen sie Sujets brauchen. Da geht es jetzt nicht um eine Naomi Campbell oder eine Kate Moss, die ikonisch auch Teil der Popkultur sind. Sicherlich ist das richtig und die kannst du auch nicht ersetzen. Aber du hast einen Großteil der Kommunikation, wo es darum geht, die brauchst du, um wirklich das durchdeklinieren zu können. Und in dem Rahmen kann man sich schon überlegen, ob das was substituieren kann und nicht vielleicht auch leichter planbar machen kann. Da geht es um Gleichförmigkeit, da geht es um Einheiten von Standards. Das ist nicht das, was differenziert, but it does the job.
Absolut. Gerade wenn wir auf Webshops schauen etc., wo es einfach nur um die klassische Produktdarstellung geht, effizient durch und durch. Dennoch, gerade in der Kommunikation nach außen, wenn ich Kampagnen fahre, hat es eben eine gewisse Kommunikationsfunktion über das Unternehmen hinaus. Und da sehe ich eben die Kritik. Braucht auch keine Topstars, aber braucht halt ein realistisches Körper- und Schönheitsbild. Dann freue ich mich auf das dritte Thema für heute. Nachdem der US-Präsident Joe Biden Ende Juli bekannt gegeben hat, aus dem Rennen um die Präsidentschaftswahl auszusteigen, läuft jetzt die Wahlkampfmaschine für die derzeitige Vizepräsidentin Kamala Harris. Das erste Wahlkampfvideo ist online gegangen und wenn man sich diesen Spot anschaut, merkt man schnell, dass er von dem Narrativ der Freiheit geprägt ist. Er beginnt mit der Frage, in welcher Art von Land wollen wir leben? Dann werden zwei Alternativen aufgezeigt. Die erste mit den Worten, es gibt manche Leute, die denken, wir sollten in einem Land des Chaos, der Furcht, des Hasses leben. Dazu werden dann Bilder subtil von Trump eingeblendet und dann eben der Gegenentwurf von Kamala Harris, die die Freiheit in den Vordergrund stellt. Das heißt unter anderem Freiheit ohne Waffengewalt, Freiheit ohne Kinderarmut, Freiheit für Entscheidungen über den eigenen Körper in Richtung Abtreibungsgesetze zielend. Unterstützt wird das Spot von dem US-Superstar Beyoncé. Schon auf Wahlkampfveranstaltungen hatte Harris den Song Freedom der Künstlerin genutzt und jetzt dient er eben auch als Hintergrundsound des Spots. Die Erlaubnis von Beyoncé, den Song nutzen zu dürfen, wird als implizite Unterstützung gewertet. Daneben hat Kamala Harris weitere Unterstützung in der Popkultur gefunden, beziehungsweise auch aktiv die Nähe der Popkultur für sich genutzt. Die britische Sängerin Charlie XCX beispielsweise hat Kamala als Brad bezeichnet und damit zu Viralität auf TikTok verholfen. Brad ist der Name des Albums der Künstlerin und gleichzeitig eben ein Trend auf TikTok, kann als Lifestyle verstanden werden, steht für eine freche, rebellische, etwas rotzige Art. Das Ergebnis dieses Trends und dieser Verknüpfung ist ordentlich organischer Content auf TikTok und Reichweite für Kamala Harris. Das Wahlkampfteam ist auf den Trend aufgesprungen und hat den Social-Media-Kanal von Harris in die giftgrüne Brad-Ästhetik umgewandelt, also sie haben aktiv diesen Link genutzt, aber doch auf subtile Art und Weise. Was meint ihr jetzt mit Blick auf sowohl den Spot als auch die TikTok-Beiträge? Wie schätzt ihr die Chancen ein?
Also ich glaube, dass das, was sich da in den Vereinigten Staaten gerade abspielt, ein unheimlich schöner Case ist, wie man sich auf den neuen Medien auch wirklich neu positionieren kann. Nun wissen wir aus vergangenen Wahlkämpfen inzwischen, dass die digitalen Medien eine Riesenrolle gespielt haben, um die Mikrozielgruppen auch wirklich anzusprechen. Ich glaube, dass hier noch etwas hinzukommt, was Kamala Harris momentan extrem in die Hände spielt. Die hat Dynamik, da ist ein Momentum drin, mit dem hat keiner mehr gerechnet, dass es passieren kann. Das ist das eine. Das andere, und da bin ich gar nicht mal so verwundert wie du, Hannah, dass sich die Künstler und die Unterhaltungsindustrie auf die Seite der Demokraten stellen. Das ist eine traditionelle Geschichte. Dass das etwas ist, wo Kamala Harris jetzt ein Riesenausmaß an Content nutzen kann und auch zur Verfügung gestellt bekommt, der einfach auch in die richtige Richtung weist, um diese Kampagne, die ja fast eingeschlafen war, voranzutreiben. Ich glaube, sie hat einen riesen Vorteil. Das ist ihre Person selber. Sie ist differenziert, sie ist multidimensional, sie ist nicht alt und erfahren, sondern sie ist erfahren und senior genug, um Ältere anzusprechen, aber auch jung genug, um in diesen neuen Medien diese authentisch zu nutzen. Und daher, glaube ich, ist das ein Riesenvorteil, den sie momentan hat, der eigentlich auf einer alten Stärke der Demokraten aufbaut, dass sich die Unterhaltungsindustrie auf die demokratische Seite schlägt.
Also für mich ist das sowohl ein Beispiel für Brandbuilding und zwar ein Musterbeispiel für politisches Brandbuilding und zum Zweiten vor allem auch, das habt ihr beide auch schon gesagt, wie muss ich heutzutage mit den Kommunikationsmedien umgehen? Und wenn ich ehrlich bin, für mich kam das aus heiterem Himmel. Ich bin mir auch nicht sicher, inwieweit bei den Demokraten bzw. bei Kamala Harris da tatsächlich ein langfristiger Plan da war. Allerdings ist es ja offensichtlich, dass ihre Marke für die gegensätzlichen Werte steht, wie die Werte, die von Donald Trump verkörpert werden. Und das ist in solch einem Markt, wo es einen Protagonisten, Antagonisten gibt, je nach Sichtweise natürlich, absolut entscheidend. Du hast eine Marke, die sich von der anderen Marke klar abgrenzt. Argumente, die von der einen Seite positiv bewertet werden, werden von der anderen Seite negativ bewertet. Um ein Beispiel herauszugreifen, das berühmte Lachen von Kamala Harris findet die eine Seite lächerlich, nicht staatstragend genug und für die andere Seite ist das ein Zeichen für Menschlichkeit, für Sympathie. Da wird verloren und gewonnen auf den beiden Polen. Und jetzt ist es die Frage für beide Marken, inwieweit können sie attraktiv sein für die Menschen, die nicht so klar polarisiert sind in ihrer politischen Meinung. Und der zweite Punkt ist, und das ist das, was mich wirklich überrascht, wie hochprofessionell die Demokraten inzwischen Social Media, New Media nutzen. In der Vergangenheit hattest du ja den Eindruck, nur Donald Trump und die Republikaner können dies, aber inzwischen gewinnst du ja fast den gegenteiligen Eindruck. Also gleichgültig, ob es auf TikTok, auf Instagram, auf YouTube und ich würde sagen, selbst auf X ist, Kamala Harris findet den Ton. Und ganz zentral natürlich auf all diesen sozialen neuen Medien lebt sie auch davon, dass es User-Generated Content ohne Ende gibt.
Ich glaube auch, dass vieles davon nicht unbedingt angelegt war, aber man hat es eben smart genutzt und schnell genutzt und ist da mit der nötigen Agilität aufgesprungen. Wo sich ja die Frage schon stellt, ist, ob dieser Hype jetzt eben für diese Zeit reicht. Und das ist sicherlich fraglich. TikTok-Hypes und Trends vergehen genauso schnell, wie sie gekommen sind. Da geht es sicherlich um die Frage, wie das gehalten werden kann. Und das ist, finde ich, schon schön zu sehen, dass es subtil genutzt wird. Also die Ästhetik wird aufgegriffen über Social Media, aber eben es ist nicht Kern des Spots, sondern da dann wirklich losgelöst andere Botschaften. Und in diesem Zusammenhang sehe ich das eigentlich sehr, sehr positiv. Diesen Zusammenhang zur Popkultur allgemein, ich habe den jetzt auch nicht unbedingt als neu wahrgenommen. Ist sicherlich schon in der Vergangenheit ein Weg gewesen, entsprechende Persönlichkeiten zu nutzen. Ich finde, es hat sich nur verstärkt. Also gerade wenn wir jetzt auf Spots schauen, wie Elon Musk, das Deepfake-Video von Kamala Harris zeigt einfach, was für eine Schlagkraft das haben kann, wenn sich gewisse Persönlichkeiten auf Seiten stellen. Und ich denke, das nimmt mit jedem Jahr und mit jeder Wahl mehr zu, auch wenn wir auf Taylor Swift schauen, was da für eine Auswirkung ist, wenn einmal eine gewisse Meinung, ein gewisses Statement rausgegeben wird. Es wird immer wichtiger, sich diesen Personen zu bedienen und eben mit ihnen zusammenzuarbeiten.
Ich möchte nicht überinterpretieren, aber ich glaube zum Beispiel auch die Wahl ihres Running Mates, Tim Walz, ist durchaus auch aus dem Blickwinkel erfolgt, dass er natürlich als Persönlichkeit vollkommen anders positioniert ist als sie selber, ohne jede Frage, böse formuliert, alter weißer Mann, aber dass er ja der Coach doch offensichtlich ein sehr, sehr guter Kommunikator ist, der komplexe Sachverhalte allgemein verständlich zusammenfassen kann.
Ich würde gerne zwei Dinge zusammenführen. Einmal den Aspekt der amerikanischen Mitte der Gesellschaft, die ja nicht unbedingt unbedarft ist in den sozialen Medien und dort sehr aktiv ist, aber sich wahrscheinlich vor den polarisierenden Blasen, die sich dort abgezeichnet haben, sich nicht unbedingt zuordnen wollten. Und dort hilft sicherlich diese Verknüpfung zur Popkultur und zum Entertainment-Business extrem, die Leute auch so ein bisschen in die demokratische Ecke zu nudgen und dort Inhalte zu finden, die ihnen vielleicht näher sind. Das Zweite, was ich noch einbringen will, ist, dass dahinter, glaube ich, schon ein maßgeblicher Plan steht, wie man bestimmte Kommunikation jetzt bei den Demokraten auch angeht. Also wie man bestimmte Themen faced und wie man versucht, dort auch ein Momentum beizubehalten, was sie halt momentan haben. Ich glaube, das hat man schön gesehen, eben dann mit der Brett-Geschichte und dann ziemlich anschließend die Nominierung des Vizekandidaten, um da auch wirklich ein Momentum hinzukriegen, um diese Kommunikation auch aufrechtzuerhalten. Und ich denke, dort hat die Demokratische Partei wirklich jetzt momentan einen Vorteil, weil sie eben den Content haben, der auch zu den Medien passt und der positiver ist und damit sich auch nachhaltiger differenzieren können.
Das war's für heute. Lidl setzt auf vergleichende Werbung. Möbelstücke werden vergleichbaren Produkten von IKEA gegenübergestellt, allerdings zu deutlich günstigeren Preisen. Der Marktführer im deutschen Möbelmarkt reagiert, indem er gleiche Einrichtungsgegenstände noch billiger anbietet. Wer gewinnt hier? Der deutsche Discounter oder der schwedische Möbelhändler? Das spanische Modeunternehmen Mango setzt voll auf AI. Statt echter Models kommen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erschaffene Models im großen Stil zum Einsatz. Bringt das neben Effizienz auch Effektivitätsgewinne oder wird das eigene Markenprofil glatt geschliffen und wird zudem einem unmenschlichen Schönheitsideal gehuldigt? Kamala Harris startet im amerikanischen Wahlkampf für die Demokraten durch. Wie gut gelingt es ihr und ihrem Wahlkampfteam, die Marke Kamala Harris zu positionieren und auf den sozialen Medien mit Donald Trump mitzuhalten? Welche Rolle spielen die Stars der Popkultur wie Taylor Swift und Beyoncé bei der Gewinnung der politischen Mitte? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!